Landwirtschaft zwischen Idylle und Hightech. Das ist das Thema der aktuellen öffentlichen Ringvorlesung an der Uni Göttingen. Sie hören jetzt die Aufzeichnung vom 14. Juni. Es sprach Professor Dr. Eva Schlecht. Sie ist an der Uni Göttingen und der Uni Kassel tätig. Ihr Thema lautete Hightech-Forschung in pastoralen Systemen Afrikas und Asiens. Anwendungsbereiche und Erkenntnisse.
Ja, lieber Jürgen, ganz herzlichen Dank für die Einführung und liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörende, liebe Gäste, ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind, heute Abend diesen Vortrag anzuhören und ich hoffe, ich kann Ihre Erwartungen erfüllen. Es geht hier um Hightech-Forschung in Low-Tech-Systems, so könnte man das auch nennen. Und ich habe die Beispiele Afrika, Asien ausgewählt, so etwas als kontrastierende Beispiele einerseits, aber auch um zu zeigen, dass es sehr viele Parallelen über Kontinente hinweg und über Systeme hinweg gibt. Was ich hier als High-Tech bezeichne, ist Ihnen oftmals bekannt als ganz normale Alltagsgegenstände oder ja, vielleicht schon etwas fortgeschrittene Technologie, aber nichts Besonderes, wenn Sie damit umgehen müssen. Wenn Sie aber diese Fotos hier sehen, dann können Sie sich schon vorstellen, dass einiges an Gerätschaften, die wir im Alltag benutzen für solche Bevölkerungsgruppen, für solche Menschen doch wirklich weit weg vom Alltag sind. Und die Interaktion der Menschen, der Tiere mit uns als Forscherinnen und Forscher und mit den Gerätschaften, auch das alleine schon, ist sehr interessant. Ich möchte eine kurze Einführung zu pastoralen Systemen geben für diejenigen unter Ihnen, die damit nicht so vertraut sind. Dann die zwei Standorte, nämlich Südwest-Madagaskar und West-Mongolei einführen. Dann übergehen zu der Darstellung von Landnutzungsmustern, Vegetationsmustern und Futterangebotsaufnahmen, die Bestimmung des Tierbesatzes und des Nahrungsangebotes für die Tiere vorstellen und auch darstellen, wie wir Weideradien und Aktivitätsmuster erfassen, schließlich einige Modellierungsansätze vorstellen und mit einigen praktischen Implikationen unserer Arbeit beispielhaft aufzeigen, dass wir durchaus nicht nur Hightech-Forschung betreiben. Und dann am Schluss noch so ein kleines Highlight, wo wir aber wirklich ganz am Anfang stehen, kurz vorstellen. Pastorale Systeme, beinhalten weltweit etwa 200 bis zum Teil auch 500 Millionen Menschen, die eigentlich vorwiegend oder ausschließlich von der Haltung ihrer Nutztiere leben, damit ihren Lebensunterhalt sichern und die dies tun, indem sie die sogenannten absoluten Weideflächen, das absolute Grünland oder die natürlichen Weideflächen auf dieser Erde abweiden. Und das sind circa ein Drittel der Erdoberfläche. Wir haben es also mit sehr vielen Menschen in einem sehr großen naturräumlichen Gebiet zu tun, das sehr heterogen ist, das aber insgesamt, egal ob wir uns in den Tropen oder in den gemäßigten Breiten befinden, gekennzeichnet ist durch semiarides bis arides Klima und damit durch eine sehr große Variabilität im Niederschlag, damit im Futterangebot, sowohl mengenmäßig als auch qualitativ, auch eine hohe Variation in der Wasserverfügbarkeit in Raum und Zeit. Und mit dieser komplexen Variabilität müssen die verschiedenen pastoralen Gesellschaften umgehen, denn mit ihren Tieren müssen sie immer dahin ziehen, wo es Futter und wo es Wasser gibt. Das bedeutet, dass sie auf sehr traditionsreiche und bewährte Strategien der Nutzung von Ökosystemen zurückgreifen müssen, dass sie durch die Beweidung auch Ökosystemdienstleistungen generieren, die in ihrem Wert global gesehen etwa 75% des Wertes ausmachen, den der Ackerbau liefert. Das heißt, sie sind nicht unproduktiv, sie sind auch nicht archaisch, sie sind auch nicht irgendwie schon eigentlich total veraltet, aber das sind Vorurteile, denen man immer wieder begegnet Und um diese Vorurteile auszuräumen, um zu zeigen, dass pastorale Systeme sehr wohl sowohl ökonomisch als auch ökologisch effizient sind, unter den Umständen, in denen sie sich bewegen, ist eine der Aufgaben, der wir uns immer wieder stellen wollen. Und zum Glück ist das aber auch eine Aufgabe, der sich internationale Organisationen stellen, wie zum Beispiel die UNEP, das United Nations for Environment Program, oder auch die FAO. Gerade im vergangenen Mai wurde eine neue Resolution verabschiedet, die versucht, den Wert von pastoralen Systemen der Öffentlichkeit wieder näher zu bringen und mit diesen sehr alten Vorurteilen, die zum Teil in den Köpfen der Personen rumgeistern, sowohl bei uns wie auch in den Tropen und Subtropen, aufzuräumen. Und ich kann nur hoffen, dass dies gelingt und dass wir mit unseren Erkenntnissen auch dazu beitragen können, einen kleinen Teil. Wenn ich jetzt in die zwei pastoralen Systeme hineinzoome, um die ich hier vorstellen möchte, dann ist das einmal Südwest-Madagaskar hier auf der Karte. Das geht nicht so gut. Hören Sie mich? Nee. Geht so. Südlich von Tulia, hier ist der Onilahi und hier ist das Gebiet, das sogenannte Mahafali-Plateau. Es handelt sich hier um ein Kalksteinplateau von etwa 200 Meter Höhe über Normal Null und daran anschließend eine Küstenregion. Das ganze Gebiet ist semi-arid. Jahresdurchschnitt Niederschlag ist 350 mm, aber es regnet durchaus nicht jedes Jahr. Die Vegetation ist daher gekennzeichnet durch vor allem Dornbuschgestrüpp im Küstenbereich auf sehr sandigen Böden. Sie können es vielleicht sehen, dass die bodendeckende Vegetation, also die Grasnarbe, so gut wie nicht existiert oder sehr lückig ist, selbst in der Regenzeit. Das heißt, das Futteraufkommen in der Regenzeit in diesem Küstenbereich ist recht gering. Es gibt außerdem dort sehr viele Felder, kleinflächige Felder, auf denen Mais und Maniok angebaut wird. Und dazwischen sehen Sie Futterbüsche, Euphorbien, die in der Trockenzeit zur Viehfütterung verwendet werden. Wenn man dann von der Küste sich nach dem Inland bewegt, kommt man nach etwa 2,5 bis 4 Kilometern an diesen Aufstieg. Das heißt, die Vegetation wird dichter, die Dornbüschgestrüpp nimmt zu. Es kommen dann auch Bäume hinzu, vereinzelt zum Beispiel Affenbrotbäume, Baobabs, auch Kakteen, und das ganze Gebiet an diesem Anstieg, an dieser Abbruchkante, ist recht zerklüftet und recht schwer zugänglich. Angekommen auf dem Hochplateau, auf dem Mahafali-Plateau, wobei Hochplateau eben, wie gesagt, nur 200 Meter über Normal Null bedeutet hier, finden wir Trockensavannen, die grasdominiert sind. Das heißt, wir haben hier Heteropogon- und Anthropogon-Arten, die zumindest im grünen Zustand ein recht gutes Viehfutter darstellen, wobei gut bei uns hier eher mittlere Qualität bedeuten würde, aber für dortige Verhältnisse ist die Beweidung dieser Savannen in der Regenzeit durchaus sehr gut für das Wachstum der Tiere, für die Reproduktionsleistung. Auch dort finden wir allerdings immer mehr Felder. Hier sehen Sie zum Beispiel ein Maisfeld wiederum. Und Sie sehen auch, dass die Bestände relativ lückig sind, dass die Pflanzdichte relativ gering ist. Die Menschen, mit denen wir es hier zu tun haben, lassen sich in verschiedene Ethnien einteilen. Wir haben einmal im Küstenbereich Fischer, das sind die sogenannten Weso. Dann haben wir im Küstenbereich und auf dem Plateau auch die sogenannten Tanalana und die Mahafali. Das sind Viehhalter, die auch Ackerbau betreiben. Und wie Sie hier sehen, das sind eben jetzt Daten, die die Haushalte etwas charakterisieren. Man findet Menschen, die sehr arm sind oder Familien, die sehr arm sind. Auf der anderen Seite welche, die für dieses Gebiet durchaus wohlhabend sind. Und dann so die Mittelschicht. Alle diese Gruppen bewirtschaften Fläche zwischen 1,6 und 3 Hektar im Durchschnitt und bauen eben vorwiegend Maniok und Mais an. Sie halten Tiere, aber nur die, das ist sozusagen der Mittelstand und die Wohlhabenden, die armen Haushalte halten keine Tiere, weder Rinder noch kleine Wiederkäuer. Und Sie sehen hier, dass die Anzahl der Rinder zwischen 6 und 40 Tieren im Mittel sich bewegt und die Anzahl der Schafe und Ziegen zwischen 13 und 60. Da die Menschen durchaus nur von den natürlichen Ressourcen leben, wird auch das Holz und andere Nicht-Holzprodukte aus dem Wald stark genutzt, Beeren gesammelt bzw. Blätter verwendet als Nahrungsmittelergänzung. Es wird auf Wildtiere Jagd gemacht und zum Teil an der Küste wird auch Fischfang betrieben. Dagegen ist der Zugewinn über Lohnarbeit oder durch Betreiben von lokalem Handel eher mäßig wichtig für das Einkommen der verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Daher, Kunsthandwerk oder Handwerk, sowas wie das Weben von Matten aus Palmblättern, spielt durchaus noch eine Rolle, aber was man da an Einkommen erwirtschaftet, ist auch sehr bescheiden. Also insgesamt relativ arme Bevölkerungsschicht, Infrastruktur sehr schlecht, ein sehr hoher Bevölkerungszuwachs. Auf der anderen Seite um die 50% der Bewohner der Dörfer sind Kinder, zum Teil weil Erwachsene in die Städte ziehen, zum Teil aber auch weil die Geburtenrate sehr hoch ist. Und wie Sie auf diesen Fotos hier unten erkennen können, reden wir hier über ein sehr marginales System, das eben die vorhandenen natürlichen Ressourcen sehr stark nutzt. Und wenn wir jetzt um die Tierhaltung kümmern, spielen vor allem die Rinder eine sehr wichtige Rolle für den Totenkult. In dem traditionellen Glaubenssystem oder Wertesystem, das in dieser Region noch sehr im Vordergrund steht, wird zum Tod eines Familienoberhaupts eine ganze Menge Rinder geschlachtet. Diese werden in einem Fest über eine Woche lang verzehrt mit Hunderten von geladenen Gästen aus der ganzen Umgebung. Es gibt jeden Abend Musik, es gibt Tanz. Also es ist ein fröhliches Fest, wenn ein Familienoberhaupt zu den Ahnen übergeht und die Schädel und der verzehrten Rinder werden dann deponiert auf der großen Grabstätte, die auch von Stelen geschmückt ist. Und auf den Stelen finden wir Rinder. Das heißt, es gibt sehr viele Rinder. Es gibt demgegenüber relativ knappe natürliche Ressourcen. Und die Frage ist nun, wie geht man mit diesem offensichtlichen Missverhältnis zwischen Tierzahl und Futtergrundlage um. Hier nur noch, damit Sie sehen, über welche Systeme wir reden, über welche Dörfer wir reden. Das ist ein typisches Dorf in der Küstenzone. Ein ganz normales Haus. Also durchaus Low-Tech. Das andere Gebiet, das ich dem gegenüberstellen möchte, liegt in der Westmongolei, in der Provinz Bayan-Ulgi. Und zwar im sogenannten Bulgan-Sum, also in der Provinz Bulgan. Hier haben wir es mit einer Sequenz an Standorten zu tun, die im Laufe eines Jahres von den Pastoralisten in Form einer Transhumanzbewegung besucht werden. Hier unten ist der Hauptort und von dem aus, der liegt etwa auf 1500, 1600 Meter über Normal Null. Von dem aus wird dann hochgezogen sukzessive auf die Sommerweiden, die auf 2000 bis 3000 Meter über Normal Null liegen. Und hier sehen Sie den Mund Munkalkan, der Berg, der etwa 4300 Meter hoch ist und hier vergletschert ist. So sieht dort die Vegetation aus. Auf der Winterweide um das Sumzentrum, also im Tiefland sozusagen, 1600 Meter über Meereshöhe, relativ üppige Vegetation, wenn wir uns in die nächste Höhenstufe bewegen, auf die Frühjahrs- und Herbstweiden bei etwa 1800 bis 2000 Meter über Meereshöhe, dann ist die Vegetation hier zum gleichen Zeitpunkt fotografiert, nämlich im Mai, durchaus spärlicher. Die entwickelt sich aber über den Sommer noch ganz gut. Und wo die Vegetation ganz spärlich ist, ist auf der Hochalm der Sommerweide, die bei 2500 bis 3000 Meter über Meeresspiegel angesiedelt ist. Auch hier haben wir es mit verschiedenen Ethnien zu tun, den Kasachen, die vor etwa 150, 180 Jahren in dieses Gebiet eingewandert sind und hier eine sehr große Minorität darstellen, den Uriankai, die wie die Kasachen auch vorwiegend Ziegen und Schafe halten, aber auch Yak und den Torgut, die eher Rinder und Pferde halten. Sowohl die Uriankai als auch die Torgut sind mongolische Ethnien. Die Tiere spielen für alle diese drei Bevölkerungsgruppen eine sehr wichtige Rolle, eigentlich die wichtigste Rolle. Wir haben es hier zu tun mit Kamelen und Pferden, die für den Transport genutzt werden. Kamele eher für Lastentransport, Pferde eher als Reittier. Die Rinder werden zur Milchgewinnung herangezogen, wobei die Milch kaum vermarktet wird, sondern eher für den Eigenbedarf verwertet wird, insbesondere auch haltbar gemacht wird für den Winter. Und die Ziegen, die Kaschmirwolle liefern, sowie die Schafe, die für die Fleischgewinnung gehalten werden, aber auch eher für den Eigenbedarf. Die Haushalte, auch hier nicht charakterisiert nach der ethnischen Zugehörigkeit, sondern nach ihrer Marktorientierung und der Intensität der Tierhaltung, sind sehr viel kleiner als die in Madagaskar, zwischen 4 und 5 Personen im Durchschnitt. Und hier ist ein regelmäßiges Einkommen aus außerlandwirtschaftlicher Tätigkeit durchaus üblich, zumindest in Teilen des Jahres. Auch hier wird von einigen, von den etwas reicheren Persönlichkeiten oder Familien Ackerbau betrieben, aber auf sehr, sehr begrenzter Fläche. Wichtiger ist die Fläche für Heuwerbung. Alle diese Haushalte haben Heuflächen. Dabei sind die marktorientierten Gemischbetriebe mit 8,5 Hektar Heufläche diejenigen, die hervorstechen. Sie können also ihre Tiere etwas besser über den harten Winter bringen. Die Anzahl an kleinen Wiederkäuern, sehen Sie hier, ist am höchsten für diese marktorientierten Gemischbetriebe. Über 200 Schafe und Ziegen, vorwiegend Ziegen allerdings. Die marktorientierten Tierhalter haben nur 100 kleine Wiederkäuer und die eher subsistenzorientierten Gemischbetriebe nur 24. Sie sehen, die Zahlen für Rinder, Yaks und Kamele sind deutlich niedriger, aber auch diese Tiere spielen, wie gesagt, eine Rolle. Wenn man sich die Vermögenswerte anguckt, und das zeige ich, um wiederum das Low-Tech zu unterstreichen, dann sehen Sie, dass die Vermögenswerte sich zwischen 1.000 und etwa 4.500, 5.000 US-Dollar bewegen. Und was da eingegangen ist, ist zum Beispiel der Traktor, der Heuwender, der Mäher, der Fernsehapparat, die Schnupftabaksdose, das Jagdgewehr. Das sind die Dinge, über die wir reden. Das ist also der Besitz, auf den eine solche Familie stolz ist. Was haben wir nun getan? Wir haben zunächst einmal in beiden Gebieten die Landnutzung bzw. die Vegetation klassifiziert und kartiert. Dabei haben wir uns verschiedenster Remote-Sensing-Ansätze bedient, das heißt alter Luftbildaufnahmen, neuer, moderner, hochauflösender Satellitenbilder und auch der frei verfügbaren Google Earth-Bilder, je nach Fragestellung. All diese Satellitenbilder wurden durch Aufnahmen in der Fläche verifiziert und dann klassifiziert und somit wurden dann für beide Untersuchungsgebiete Karten erstellt. Allerdings braucht man manchmal auch Karten von Gebieten, die auf den Luftbildern, auf den frei verfügbaren Satellitenbildern zu wenig ins Detail gehen. Man möchte also von Feldern oder von bestimmten Weideflächen hochauflösendere Bilder zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt erstellen. Und dazu haben wir uns dann einer ferngesteuerten Drohne eines Modellflugzeugs bedient, das rechnergesteuert auf vorgegebenen Koordinaten das Gebiet abfliegt und die Bilder, die dabei in definierten Abständen geschossen werden, die werden dann von einem selbst erstellten, einem unserer Mitarbeiter erstellten Computerprogramm automatisch zusammengefügt, sodass sich ein hochauflösendes Luftbild ergibt. Man kann dann Echtbilder verwenden, man kann aber auch zum Beispiel Infrarotbilder verwenden, um den Biomasseaufwuchs zu bestimmen. Und wie Sie sehen, ist das natürlich immer auch sehr interessant, wenn dann so ein Modellflugzeug über die Dörfer fliegt. Das hier nur so als Eindruck. Kommen natürlich immer sehr viele Leute zusammen, wenn wir anfangen, das Gerät auszupacken. Die Daten werden dann eben in sehr mühsamen und arbeitsreichen Schritten verarbeitet und schließlich entstehen solche Landnutzungskarten, zum Beispiel hier für das Gebiet in Südwest-Madagaskar. Sie sehen hier aus den Luftaufnahmen von 1973 erstellt eine Landnutzungskarte und in den verschiedenen Grünschattierungen erkennt man den dichten Wald und den eher etwas lockereren Buschsavanne, Dornbuschgestrüpp. Das gleiche für 1993 und Sie sehen, das Grün hat abgenommen, vor allem der dichte Wald hat abgenommen, das Dornbuschgestrüpp ist noch da, aber auch das hat sich aufgelichtet. Und vor 3 Jahren, wir sehen kaum mehr Wald, nur noch an ganz wenigen Ecken ist dichter Wald vorhanden. Das Dornbuschgestrüpp ist weiter aufgelichtet und dominiert nun in dieser Zone, die Sie hier sehen, den Zinnamampezotz-Nationalpark, eigentlich ein Naturschutzgebiet, in dem eigentlich weder Beweidung noch Abholzung stattfinden sollte. De facto bestand es auch schon 1973 und 1993, aber die Entwaldung hat trotzdem stattgefunden. Was einen nicht erstaunt, wenn man die Lebensverhältnisse der Menschen sich anschaut, die nichts haben, außer natürlichen Ressourcen, von denen sie leben müssen. Und da genau versuchen wir dann anzusetzen und uns zu fragen, wie können wir es schaffen, dass die Menschen natürliche Ressourcen nutzen, dass sie Landwirtschaft, dass sie Viehhaltung betreiben und trotzdem die Ressourcen nicht vollständig zerstören, sondern dass sie nachhaltig mit ihren Ressourcen umgehen. Das gleiche Problem sehen wir auch hier in dem Küstenstreifen, hier eine Detailaufnahme von 3 Dörfern. 1949 waren die Felder, die hier so pinkfarben eingekreist sind, relativ gering in ihrer Ausdehnung und auch stark arrondiert um die einzelnen Dörfer. Und 2012 sehen Sie überall Felder. Das bedeutet für das Vieh, es gibt weniger Weidefläche. Das heißt, der Druck auf die Vegetation durch das Weidevieh wächst. Die Frage ist, welche Konsequenzen hat das für die Grasnarbe und auch für den Wald? Bevor ich dieser Frage nachgehe, schwenke ich wieder zurück in die Mongolei. Auch dort haben wir die Landnutzung kartiert, aber dort handelte es sich vorwiegend um Weideflächen. Das heißt, wir haben Vegetationsaufnahmen gemacht auf den verschiedensten saisonalen Weideflächen, Frühjahrsweide, Sommerweide, Herbstweide, Winterweide. Und Sie sehen hier die Aufnahmen aus der Sommerweide. Eine große Heterogenität, sowohl was die Pflanzenarten angeht, als auch was die Bestandesdichte angeht. Insgesamt aber ein relativ dünner und kleinwüchsiger Bestand, in dem Fall auf der Sommerweide. Aus diesen Daten, die wir so erhoben haben, im Zusammenspiel mit den Karten, entstehen dann solche Biomassekarten. Das heißt, wir interpolieren dann, beziehungsweise auch extrapolieren dann in die Fläche hinein von diesen Aufnahmen, von den kartierten kleinen Vegetationsflächen, die Sie hier sehen, hinein in die große Sommerweide und haben dann einen Eindruck davon, wie die Biomasse verteilt ist Zum Beispiel haben wir ein relativ hohes Biomasseangebot um den See herum hier, über eine Tonne, 1,5 Tonnen Trockenmasse pro Hektar. Und in anderen Zonen haben wir einen sehr geringen Aufwuchs von weniger als 200 Kilogramm Futter Trockenmasse pro Hektar. Jetzt müssen wir natürlich wissen, wie viele Tiere denn diese Vegetation nutzen. Und um Tiere zu zählen, wenn Sie eine Herde von 1000 Schafen zählen wollen, dann wissen Sie, das funktioniert nie, weil sie alle immer durcheinander rennen. Deshalb sind wir jetzt dazu übergegangen, diese käuflich zu erwerbenden Drohnen, Quadcopter, zu nutzen, um von überschaubaren kleinen Flächen hochauflösende Bilder zu machen. Und wie Sie sehen, kann so ein Gerät fast jeder bedienen. Nach 2-3 Trainingseinheiten ist dieser Quadcopter über Smartphone gesteuert. Hier bringen wir das gerade den Doktoranden in Pakistan bei, die mit Begeisterung dieses Gerät geflogen sind. Und die Idee ist dann eben, über großen Schafherden, nicht nur über 4-5 Tieren, mit der Drohne aufzusteigen und dann Fotos zu machen und in Ruhe am Schreibtisch bzw. am Computer die Tierzahlen festzustellen. Natürlich kann man auch Weideflächen oder Ackerflächen kartieren, allerdings eben nur kleinräumig und nicht großräumig. Und auch hier sorgt natürlich der Einsatz so eines Gerätes für allgemeine Begeisterung. Und es war nur etwas schade, dass wir den Kindern da nicht erklären konnten oder zeigen konnten, was denn dieses kleine Flugzeug für Bilder produziert, weil in der Schule des Ortes leider kein Beamer und keine Leinwand vorhanden ist. Und so mussten wir ihnen sagen, ja, also das macht Bilder. Aber das war natürlich vom Edukativen her nicht wirklich befriedigend für uns. Die Jugend freut sich sowieso immer über unsere Technik und ist begeistert dabei, wenn es darum geht, neue Dinge auszuprobieren. Hier haben wir dann versucht, vor dem Einsatz der Drohne von den Hirten zu erfragen, wo weiden eure Herden? Und haben dafür ein Google Earth-Bild verwendet in einem Open-Source-Software-Programm, das wir den Hirten auf einem Tablet-Computer vorgelegt haben. Die älteren Hirten konnten mit dieser Technologie nicht so viel anfangen. Die verwenden lieber Papier und Bleistift, um einzuzeichnen, wo die Herden weiden. Aber die Kinder waren natürlich begeistert dabei, um mit dem Stift auf dem Bildschirm einzuzeichnen, wo denn die Schafe und die Rinder und die Yaks weiden. Und daraus kann man dann schöne Karten erstellen, die man natürlich auch verifizieren sollte, wo hier zum Beispiel die gesamten Rinder und Yaks der Familienweiden, die sich um diesen See im Sommer lagern, die dort ihre Sommerweide haben, oder in Türkis die Weidefläche der Pferde beziehungsweise in Pink die Weidefläche der kleinen Wiederkäuer. Wenn wir dann das alles zusammenbringen, unser Biomasseangebot, unsere Tierzahlen, unsere Weideflächen, dann können wir anfangen zu rechnen, dann können wir uns mit der Quantifizierung der Tier-Umwelt-Interaktion beschäftigen, indem wir dann nämlich den Futterbedarf der Tiere dem Futterangebot gegenüberstellen und somit dann den Beweidungsdruck berechnen. Das ist hier noch relativ grob, noch nicht so hundertprozentig verifiziert. Ich zeige Ihnen nachher noch andere Beispiele. Aber wir können zum Beispiel erkennen, dass die roten Flächen deutlich mehr beweidet werden, einen sehr hohen Beweidungsdruck ausgesetzt sind und dass hier die Nachfrage nach Futter das Angebot übersteigt. Wir haben es hier also potenziell mit Flächen zu tun, die von Überweidungsphänomenen, also sinkender Biodiversität, Invasion von Weideunkräutern, Erosion betroffen sein können oder schon betroffen sind. Und wir haben im Gegenzug dazu grüne Flächen, die eher mäßig beweidet sind. Da das aber nur ein partizipativer GIS-Ansatz war, also partizipative Kartierung, und noch nichts darüber aussagt, ob das Tier denn tatsächlich da ist, wo der Hirte es vermutet, vor allem dann, wenn der Hirte nicht mit den Tieren mitgeht, was in der Mongolei zum Beispiel beim Kamel der Fall ist oder auch bei den Rindern, die werden nicht gehütet. Dann geht man dazu über und schnallt den Tieren Sensoren um. Hier haben wir kleine Halsbänder, die ein GPS beinhalten, einen Temperatursensor und einen Aktivitätssensor. Und damit kann man dann über das Auslesen der Daten erfahren, wo sich das Tier wann aufgehalten hat, wie schnell die Bewegung war, die an dem bestimmten Punkt stattfand, ob das Tier den Kopf oben hatte oder eher unten, also eher marschierte oder weidete oder nur in die Gegend schaute, oder ob es ganz ruhte. Und das Gleiche haben wir auch in Madagaskar eingesetzt. Die Tierhalter wurden natürlich darüber informiert, dass wir nun wissen, wo ihre Tiere sind oder waren. Und deshalb waren dann zum Beispiel die Bauern in Madagaskar sehr vorsichtig. Wir hatten immer mal wieder einige Tiere, insbesondere Rinder, die in den Nationalpark eindrangen. Das konnten wir dann beim Auslesen der Halsbänder sehen. Aber es waren sehr wenige, was uns etwas erstaunt hat. Aber jedenfalls konnten wir so die Weiderouten der verschiedenen Nutztierarten in verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeitpunkten festhalten. Wir konnten das dann zum Beispiel verschneiden wiederum mit unseren Landnutzungskarten und sehen, wenn wir uns dann auch noch die Aktivitätsmuster angeschaut haben, wo hat denn Fressen stattgefunden, auf welchen Flächen. War das eher die Savanne, war das eher der Wald, war das eher das Buschland? Und das in Beziehung zu setzen zur Ausdehnung der entsprechenden Fläche im Raum. Das heißt, man bekommt dann einen Indikator dafür, ob eine Fläche im Verhältnis zu ihrer räumlichen Ausdehnung eher überproportional stark genutzt wird oder entsprechend ihrer Ausdehnung oder eher unterproportional. Das heißt, auch damit kann man etwas über die Intensität der Nutzung verschiedener Vegetationstypen durch Herden herausfinden. Auch dies ist nicht wirklich quantitativ, aber es erlaubt dann, mit anderen quantitativen Methoden mehr ins Detail zu gehen. Nach wie vor hat uns aber die Frage beschäftigt, was ist mit dem Wald? Das kann doch nicht sein, dass die Tiere da irgendwie einen großen Bogen rummachen. Und tatsächlich gab es auch immer wieder eben Weiderouten, die ein bisschen in den Wald eindrangen. Daher dachten wir, na gut, die Tierhalter wissen natürlich, mit den Halsbändern können wir feststellen, ob die Tiere im Wald waren oder nicht. Also kommen wir jetzt auf einer anderen Seite und stellen einmal Fotofallen auf. Auch das für uns hier ganz normal, aber für die dortigen Verhältnisse doch relativ high-tech. Versteckte Fotofallen im Wald, die an bestimmten, mit einem Geostatistiker ausgewählten Punkten verteilt, dann feststellen sollten, ob Tiere, landwirtschaftliche Nutztiere, in diesen Wald eindringen, wie häufig und wie groß die Gruppen sind. Und tatsächlich, man sieht dann ganz schön große Rinderherden, man sieht, dass die Tiere durchaus auch nachts im Wald sind, mit Hirte tatsächlich reingetrieben oder auch alleine. Das heißt, es findet Waldnutzung statt, die durchaus intensiver ist, als das unsere Halsbänder suggeriert haben. Man findet natürlich auch Katas und Wildschweine und Schildkröten ab und zu auf solchen Bildern. Das heißt, für unsere Partner in diesem Projekt, den Madagaskar National Park, waren die Wildtieraufnahmen interessant für ihre Messungen oder Beobachtungen. Wir haben dann letztendlich aus einer 6-monatigen Studie nur einige wenige Punkte identifizieren können, an denen tatsächlich eine sehr starke Waldnutzung oder Waldbegehung zumindest durch die Tiere stattgefunden hat. An vielen anderen Orten kam ab und zu mal ein Rind vorbei oder eine Ziege, aber es gab doch solche Hotspots. Und da wäre natürlich dann die Möglichkeit, ins Detail zu gehen und zu sagen, gut, und was passiert nun hier? Laufen die Tiere einfach durch, weil hier ein Hauptzieh, also ein Hauptwanderweg ist für die Tiere und auch für die Menschen, oder wird hier doch tatsächlich stark an den Bäumen geweidet oder auch auf der bodendeckenden Vegetation, sofern sie vorhanden ist. Um das Ganze nochmal zu erklären, denn das habe ich bisher nicht getan, das System in Südwestmadagaskar funktioniert so, dass die Rinder aus der Küstenregion zu Beginn der Regenzeit durch den Wald auf dieser Hauptroute auf das Plateau marschieren und dort für 2-3 Monate weiden, die sogenannte Transhumanz. Denn dort gibt es dann viel Futter und viel Wasser. Das Futter wird aber schnell trocken und dann sehr minderwertig. Das Wasser, weil wir über Kalkböden reden oder Kalkgestein, versiegt sehr schnell, die Wasserstellen trocknen aus, die Rinder ziehen zurück ins Küstenland. Seit dem Putsch 2009 ist die ganze Gegend durch große Unsicherheit, politische Instabilität geprägt. Es gibt zunehmend richtig bösartig bewaffneten Rinderraub. Das heißt, Menschen kommen mit Kalaschnikows und transportieren Rinderherden ab in die Hauptstadt Antananarivo oder nach La Réunion. Die Bauern entziehen sich dem, indem sie mit ihren Rindern schon nach 1 oder 2 Monaten zurückwandern in die Küstenregion. Und die Bauern oder Viehhalter auf dem Plateau, die hier Tiere halten, tun das auch. Das heißt, Rinder, die ursprünglich nicht in der Küstenregion waren während der Trockenzeit, sind jetzt zusätzlich da. Und die Vegetation hier, wenn Sie sich an die ersten Bilder erinnern, ist sehr spärlich. Wir haben Dornbüsche, wir haben viele Felder, wir haben ganz wenig Gras. Das bedeutet, dass es zu einer deutlichen Übernutzung und zu einem Überweidungsphänomen plus einer zunehmenden Waldnutzung oder auch Waldübernutzung kommen muss. Wie dieses Problem möglicherweise gelöst werden kann, zeige ich Ihnen am Schluss. Vorher gehen wir nochmal in die Mongolei. Da haben wir gesehen, es gibt Gebiete, die überweidet sind. Wir wissen aber nicht, wie stark sie überweidet sind. Wir nehmen an, dass es möglicherweise kritisch ist. Auch deshalb haben wir hier diese GPS-Daten der Rinder und der Ziegen ausgewertet und haben sie praktisch verschnitten mit den Vegetationsdaten und haben so ermittelt, wie viel Kilogramm Futtertrockenmasse ein Tier pro Tag und Hektar beweideter Fläche zur Verfügung hat. Und Sie sehen, für die Rinder ist das recht wenig. Das heißt, das Tier kann wohl fressen, es kann aber wenig selektieren. Es wird daher eine sehr geringe Wachstums- und Reproduktionsleistung zeigen. Für die Schafe und Ziegen sieht das im Frühjahr, Herbst und Winter etwas besser aus, aber auch hier im Sommer, wenn eigentlich die Lämmer gerade geboren sind, wachsen sollten, wenn eigentlich die Milch genutzt werden sollte der Schafen und Ziegen, von vor allem Kasachen, dann ist hier das Futterangebot knapp. Wir haben nun die Tierhalter gefragt, warum zieht ihr nicht weiter in die Berge? Ihr habt doch mehr Platz. Da war doch noch viel Raum, den ihr nicht nutzt. Und dann sagen sie, ja, das müssten eigentlich unsere jungen Leute tun. Aber wir haben nur 2 Kinder und der Sohn studiert in Ulaanbaatar und hat auch keine Lust, die Herde zu übernehmen. Und dieses Problem haben wir eben sehr häufig, sowohl in Madagaskar als auch in der Mongolei als auch sonst wo, dass viele Jugendliche die Lebensweise ihrer pastoral lebenden Eltern und Großeltern nicht mehr übernehmen wollen, weil diese Lebensweise in einem infrastrukturell so schwachen Gebiet oft stattfindet und weil sie sehr arbeitsintensiv ist und diesen extrem hohen Schwankungen in den Witterungsverhältnissen und in den Lebensverhältnissen ausgesetzt ist. Man kann dann weitergehen mit unseren Hightech-Instrumenten und sich fragen, okay, das Tier ist da zwar durch die Fläche marschiert, aber hat es überall geweidet. Und das kann man dann sich näher anschauen in diesen Aktogrammen, die die Halsbänder generieren. Hier zum Beispiel sind diese weißlich-gelben Flächen die Zeiten, hier ist die Tageszeit aufgetragen und hier sind verschiedene Tage hintereinander abgetragen. Das hier ist die Ruhezeit. Hier wird nicht gegrast, hier liegen die Tiere irgendwo und schlafen. Es ist nachts. Dann gibt es Phasen, in denen die Tiere sehr aktiv sind. Die dunklen Farben, schwarz und blau, Das sind vor allem Wanderbewegungen. Und dann gibt es diese orange-pinkfarbenen Felder. Das ist dann, wenn die Tiere tatsächlich aktiv grasen. Das Ganze könnte man nun wieder verschneiden mit den Landnutzungs- und Biomassekarten. Das möchte ich jetzt hier nicht tun, sondern nur mal so einen ganz generellen Eindruck aufzeigen, der sich aus solchen Daten ergibt. Wenn man dem Höhengradienten folgt, von 2000 Metern in etwa, also Frühjahrsweide, auf die Hochweide 2400 und letztendlich 2700 Metern, dann haben wir gesehen, die Vegetation wird spärlicher. Damit nimmt die Weideaktivität, das aktive Suchen nach Futter und die aktive Futteraufnahme zu. Das ist nun nicht besonders überraschend, das hätte man sich auch so gedacht, aber man kann es nun quantifizieren und man kann es räumlich verorten. Und das hilft uns eben, die Interaktion Tier-Umwelt, Tier-Weidefläche in dem Fall, weiter zu verstehen und dann auch, und das ist eines der Ideen oder eine der Ideen, die hinter dem allem steht, modellieren, um schließlich Szenarien zu entwickeln. Was wäre, wenn? Wir nehmen also ganzen Datensätze, die wir so generiert haben, und bauen Modelle für den Vegetationsaufwuchs, für die Futterselektion der Tiere, für ihre Futteraufnahme und für die Interaktion dieser Futteraufnahme mit dem Nachwuchs der Vegetation, für die Energiebilanz des Tieres, ihre Wachstums- und Milchleistung und somit schließlich für die Herdenfitness, die Herdenproduktivität. Das Ganze ist natürlich hochkomplex und kann nur von Spezialisten erledigt werden. Deshalb bin ich sehr froh, dass Herr Fust in seiner Dissertation mit Netlogo so ein Modell erstellt hat, das nun auch wirklich funktioniert und das wir demnächst einreichen wollen zur Veröffentlichung. Hier das Beispiel, das visualisierte Beispiel, wie dieses Modell arbeitet. Es gibt eine Herde und die läuft los. Sie darf nicht auf die braunen Flächen kommen, das sind die Felder. Auf den schwarzen Flächen findet sie nichts zu fressen, das sind die Siedlungen und die Wege. Das heißt, die Herde bewegt sich von einem grünen Punkt zum anderen und je grüner der Punkt, desto mehr Biomasse gibt es. Und jeden Tag wird dieser Weg neu simuliert und über die Zeit nimmt natürlich die Grünheit des Bildes ab. Es wird brauner, es gibt weniger Biomasse. Und so kommen wir dann schließlich zu einem Verlauf, Biomasseangebot, Weidewege, anhand dessen wir zum Beispiel die Auswirkung von Klimawandel uns überlegen können. Was ist, wenn es mehr regnet? Was ist, wenn es weniger regnet? Dann wird hier im gepunkteten Bereich mehr Biomasse zur Verfügung stehen. Oder es wird im grauschraffierten Bereich weniger Biomasse zur Verfügung stehen. Die Tiere müssen mehr oder weniger weit gehen, um ihren Futterbedarf zu befriedigen. Und dann haben wir hier solche Cut-off-Points, die roten Linien. Hier wird der Energieaufwand, den das Tier betreiben muss, um sein Futter zu suchen und zu fressen, höher als das, was es wirklich erntet. Dann fängt das Tier an abzunehmen und je nachdem, wann dieser Cut-off-Point eintritt, ob er früh im Jahr oder erst spät im Jahr eintritt, wird die Herdenproduktivität eben okay sein oder schlecht sein. Und damit können wir natürlich dann auch versuchen, Beweidungsstrategien zu entwickeln, zu simulieren und im Anschluss dann mit den Bauern zu diskutieren. Und das tun wir auch. Am Schluss eines solchen Projektes, auch zwischendurch, fragen wir immer nach bei den Tierhaltern. Ist das, was wir hier sehen, was wir hier meinen zu berechnen, das, was ihr auch seht? Sind unsere Eindrücke kongruent mit euren Eindrücken? Und deshalb veranstalten wir dann regelmäßig Workshops mit den Bauern. Und hier sehen Sie die Ankündigung eines solchen Farmer-Workshops in Bulgarien in der Mongolei letztes Jahr im Mai. Und hier auf dem folgenden Bild die Farmer-Workshop mit Bauern auf dem Mahafali-Plateau in Itampolo zum Abschluss des Projektes Sulama, das vom BMBF finanziert wurde. Das heißt, wir diskutieren mit den Menschen unsere Ergebnisse, wir lassen uns von ihnen korrigieren und es gab auch Rollenspiele, es gab auch Szenarienspiele, mit den Bauern und diese Szenarienspiele, die Antworten, die die Bauern gegeben haben, fließen in die Modelle mit ein, sodass die Modelle, dieses noch nicht, aber im nächsten Schritt dann durchaus auch die Entscheidung der Hirten, der Tierhalter mit abbilden können. Da nicht alle Menschen lesen und schreiben können, Sie haben es gesehen, auf dem Mahafali-Plateau kann fast 70% der Personen nicht lesen und schreiben. Deshalb waren wir sehr glücklich, dass einer unserer Studierenden in Kassel-Witzenhausen sowohl ökologische Agrarwissenschaften als auch Kunst an der Kunsthochschule studiert und uns schon seit seiner Bachelorarbeit immer wieder mit Comics zur Seite steht. Comics, die er malt, wenn er in diesen Projektgebieten ist, mit den Menschen redet, sie beobachtet und mit denen er dann unsere Ideen transportiert und wir so in der Lage sind, mit den Menschen zu diskutieren. Wir beobachten hier, dass ihr eure Futterbäume übernutzt. Tut ihr das wirklich? Und wenn ja, könntet ihr das vielleicht anders gestalten? Könntet ihr Futterbäume nachpflanzen? Könntet ihr die bestehenden Futterbäume etwas weniger stark einschlagen? Und so kommt man in einen Dialog und kann dann, auch im Falle der Mongolei, wo Ähnliches passiert ist, versuchen zu verstehen, warum die Tierhalter auf diese Art wirtschaften, wie sie es momentan tun, und ob unsere Vorschläge für Alternativen echte Alternativen sind oder eher Hirngespinste, die man sich eben am Computer und am Schreibtisch so ausdenkt, wenn man die Zahlen sieht. Denn das Zusammenbringen der Erkenntnisse mit dem, was die Realität der Pastoralisten ist, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, als die Interaktionen an sich zu quantifizieren. Es gibt ja durchaus auch Menschen, die lesen und schreiben können. Es gibt NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, die unterwegs sind. Es gibt staatliche Organisationen, die an unseren Ergebnissen interessiert sind. Deshalb bereiten wir auch immer solche technischen Leaflets vor, also eine Art Rezeptbücher, kleine vierseitige Broschüren, wo hier zum Beispiel von Madagaskar die vegetative Vermehrung des Futterbaums vorgestellt wird. Es verwundert uns vielleicht, aber bisher wurde dieser Futterbaum nie vegetativ vermehrt, sondern nur Stecklinge, die in der Natur vorkamen, wurden ausgegraben und zu Hause im Feld wieder gepflanzt, um in der Trockenzeit die Rinder zu ernähren. Und für die Mongolei hier in kyrillischer Schrift, mongolischer Sprache, ein Vorschlag zu einer Intensivierung und Verbesserung der Milchverarbeitung. Und hier dann noch die neueste Idee, die wir haben, die Methanmessung bei kleinen und großen Wiederkäuern im Feld. Denn Pastoralisten werden oft auch deshalb kritisiert, weil sie ja mit ihrer extensiven Viehhaltung, der Nutzung sehr minderwertigem Futter stark zum globalen Methanausstoß von Wiederkäuerherden beitragen. Es gibt keine guten Daten für Methanausstoß pro Liter Milch oder Kilogramm Fleisch von pastoralen Herden. Es gibt sie auch nicht für kleinbäuerliche Betriebe in Afrika oder Asien. Es werden immer irgendwelche Literaturwerte, meist generiert in Europa oder in wenigen Fütterungsversuchen in diesen Ländern, herangezogen. Und deshalb arbeiten wir einerseits zusammen mit dem International Livestock Research Institute in Kenia in Respirationskammern, um in landestypischen Regionen, für landestypische Regionen einmal die Methanbildung pro Kilogramm Futter beziehungsweise auch pro Kilogramm Lebendmassezunahme zum Beispiel festzustellen. Und wir versuchen hier auch noch einen Schritt weiter zu gehen, ins Feld zu gehen, um in den ganz typischen bäuerlichen Haltungen dieser Thematik näher zu kommen und vielleicht auch zu etwas genaueren Zahlen und einer etwas gerechteren Bewertung der Systeme beitragen zu können. Wir stehen allerdings hier ganz am Anfang unserer Arbeiten und die Kurven, die dieses Gerät uns ausspuckt sozusagen, bedürfen noch sehr viel Arbeit und auch des intensiven Nachdenkens, um diese Werte wirklich auszuwerten und einzuordnen. Und deshalb sehen Sie hier so unser neuestes Hightech-Gerät, ohne dass ich Ihnen dazu viel zu den Ergebnissen sagen kann. Das war der Überblick über Hightech in Lowtech. Ich möchte Ihnen fürs Zuhören danken und ich danke all den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Projekten Sulama in Madagaskar und Watercope in der Mongolei, die hier mir ihre Daten zur Verfügung gestellt haben, mit denen ich arbeiten darf. Und natürlich sind auch die Geldgeber, die sich solche Projekte ans Bein binden oder die dieses Risiko eingehen, dass man in solchen Systemen verwertbare Daten generieren kann, sehr wichtig. Und auch da sind wir sehr froh, dass wir solche Großprojekte immer einwerben können und mit so vielen Menschen aus verschiedenen Ländern dann zusammenarbeiten können über 5 Jahre. Herzlichen Dank.
Das war eine Aufzeichnung der Ringvorlesung an der Uni Göttingen vom 14. Juni. Es sprach Professor Dr. Eva Schlecht. Sie ist an der Uni Göttingen und der Uni Kassel tätig. Ihr Thema lautete Hightech-Forschung in pastoralen Systemen Afrikas und Asiens, Anwendungsbereiche und Erkenntnisse. In der nächsten Woche hören Sie Professor Dr. Martin Quaim von der Uni Göttingen. Er spricht über das Thema Landwirtschaft zwischen Idylle und Hightech, Welternährung und Armutsbekämpfung in den Entwicklungsländern.